Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Ihr hört Shutter Island, gelesen von mir. Gönn dir schönes Lauschen.
Chucks Körper lag unten vor den Klippen. Wellen rollten über ihn hinweg. Teddy schob sich über den Rand des Felsgrats, tastete das Gestein vorsichtig mit dem Fuß ab, um zu prüfen, ob es sein Gewicht trug. Er stieß einen tiefen Seufzer aus, von dem er gar nicht geahnt hatte, dass er in ihm steckte. Dann ließ er die Ellbogen über den Rand gleiten und versank mit den Füßen zwischen den Steinen. Ein Stein rutschte und sein rechter Fuß knickte um. Er versuchte, sich an der Felswand festzuhalten und drückte den Oberkörper dagegen. Der Fels unter seinen Füßen hielt. Teddy drehte sich zum Meer um und ging in die Knie, bis er wie ein Krebs auf dem Vorsprung hockte. Dann kletterte er nach unten. Das ging nur sehr langsam. Einige Steine waren zwischen Felsen eingekeilt und stabil wie Tritteisen im Rumpf eines Schlachtschiffs. Andere wurden nur durch die Steine unter ihn gehalten und man merkte es erst, wenn man sein Gewicht darauf verlagerte. Nach ungefähr 10 Minuten entdeckte Teddy eine von Chucks Luckys, zur Hälfte geraucht. Die schwarze Asche war kegelförmig abgebrannt, wie die Spitze eines Tischlerbleistifts. Warum war Chuck hinuntergestürzt? Der Wind hatte aufgefrischt, aber er war nicht stark genug, um einen erwachsenen Mann von einem Felsgrat zu wehen. Teddy dachte an Chuck, der allein dort oben gesessen und seine letzte Zigarette geraucht hatte. Er dachte an all die anderen, die ihm nahe gestanden hatten und gestorben waren. Nur er sollte unbeirrt weitermachen. Dolores war tot. Sein Vater lag irgendwo auf dem Grunde dieses Meeres. Seine Mutter war gestorben, als er 16 war. Und natürlich an Frankie Gordon, den er an jenem Abend im Coconut Grove stehen gelassen hatte. 2 Jahre später hatte Teddy Frankie eine Zigarette an den Helm geworfen und ihn eine beschränkte Arschgeige aus Iowa genannt, und Frankie hatte erwidert, »Ich hab noch keinen gekannt, der besser fluchen«, und war auf eine Mine getreten. Teddy hatte immer noch einen Teil des Schrapnells in der linken Wade. Und jetzt Chuck. Würde Teddy je erfahren, ob er ihm hätte vertrauen können? Ob er im Zweifel für den Angeklagten hätte entscheiden sollen? Chuck, der ihn zum Lachen gebracht hatte und mit dem der Großangriff auf sein Hirn in den letzten 3 Tagen leichter zu ertragen gewesen war. Teddy schaute zum Rand des Felsgrats hinauf. Er schätzte, dass er die Hälfte hinter sich gebracht hatte. Der Himmel war bereits so blau wie das Meer und wurde immer dunkler. Warum war Chuck vom Felsgrat gestürzt? Auf keinen Fall aus Versehen. Es sei denn, er hatte etwas verloren. Oder unten etwas entdeckt. Hatte, wie nun Teddy, versucht, vorsichtig die Klippe hinunterzuklettern, sich mit Händen und Füßen an Steine geklammert, die ihn dann doch nicht gehalten hatten. Teddy blieb stehen und atmete tief durch. Schweiß rann ihm übers Gesicht. Vorsichtig löste er eine Hand vom Fels und wischte sie an der Hose ab. Jetzt fand sie besseren Halt. Als er sich mit der zweiten Hand an einem spitz vorspringenden Stein festhielt, entdeckte er das Papier. Es war unter einer braunen Wurzel eingeklemmt und flatterte leicht im Wind. Teddy zog es heraus und wusste, ohne es auseinanderzufalten, was es war. Laddes Aufnahmeformular. Teddy schob es in seine Gesäßtasche und erinnerte sich, wie locker es in Chucks Hose gesteckt hatte. Nun wusste er, warum Chuck hinuntergeklettert war. Wegen dieses Zettels. Wegen Teddy. Die letzten 7 Meter bestanden aus Felsblöcken, riesigen, schwarzen, mit Seetang bewachsenen Findlingen. Teddy drehte sich zum Wasser um, sodass er sich mit den Armen im Rücken abstützen konnte. Er schob sich über die Findlinge hinweg und rutschte an ihnen hinunter. Ratten huschten in Felsspalten. Als er den letzten Felsbrocken geschafft hatte, war er am Wasser. Sofort lief er zu Chuck. Aber da lag gar keine Leiche. Es war lediglich ein Stein, ausgebleicht von der Sonne und bedeckt von dicken schwarzen Algen. Danke, wem auch immer. Chuck war nicht tot. Das hier war ein langer, schmaler, algenbewachsener Felsblock. Teddy formte mit den Händen einen Trichter um den Mund und rief Chucks Namen die Klippe hinauf. Er rief immer wieder. Seine Rufe schwebten hinaus aufs Meer, prallten von den Felswänden ab und wurden vom Wind fortgetragen. Er wartete, dass Chucks Kopf oben erschien. Vielleicht hatte er Teddy unten suchen wollen. Oder er war jetzt gerade dort oben und machte sich für den Abstieg bereit. Teddy rief, bis ihm der Hals weh tat. Dann wartete er darauf, dass Chuck ihn rief. Mittlerweile war es zu dunkel, um oben den Grat der Klippe zu sehen. Teddy hörte den Wind. Er hörte die Ratten in den Felsspalten. Er hörte eine Möwe krächzen, den Ozean rauschen. Kurz darauf ertönte das Nebelhorn von Boston Light. Teddys Pupillen passten sich der Dunkelheit an und plötzlich entdeckte er Augen, die ihn beobachteten. Dutzende. Auf den Felsen hockten Ratten und starrten ihn an, ohne jede Angst. Nachts war es ihr Strand, nicht seiner. Doch Teddy hatte nur Angst vor dem Wasser, nicht vor den Ratten. Diese dämlichen, kleinen, glitschigen Viecher. Notfalls konnte er sie erschießen. Mal sehen, wie viele dann noch frech waren, wenn erst mal ein paar Freunde in Fetzen gerissen wurden. Nur hatte er keine Waffe dabei und die Zahl der Ratten verdoppelte sich schon beim bloßen Zusehen. Die langen Schwänze peitschten auf die Steine. Teddy spürte das Wasser an den Fersen und merkte, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren. Und auch wenn er keine Angst hatte, machte sich nun doch ein Kribbeln an der Wirbelsäule bemerkbar, ein juckendes Gefühl an den Knöcheln. Er begann langsam am Ufer entlang zu gehen. Es waren Hunderte von Ratten, die im Mondlicht die Felsen einnahmen wie Seehunde bei Sonne. Sie hüpften von den Steinen in den Sand, wo er noch gerade gestanden hatte. Er sah sich um. Was war von der kleinen Ecke noch übrig? Nicht viel. Ungefähr 30 Meter weiter ragte eine zweite Klippe ins Wasser und schnitt ihm den Weg ab. Rechts davon, draußen auf dem Meer, sah Teddy eine Insel, von deren Existenz er nichts gewusst hatte. Sie lag im Mondschein wie ein Stück braune Seife und sah aus, als würde sie jeden Moment fortgespült. Am ersten Tag war er mit Macpherson oben auf den Klippen gewesen. Er hatte keine Insel gesehen, das wusste er genau. Wo also kam die verfluchte Insel her? Jetzt konnte er die Ratten sogar hören, sie kämpften miteinander. Die meisten klickerten mit den Pfoten über die Felsen und quiekten sich an. Das Jucken an Teddys Knöcheln breitete sich bis zu seinen Knien und Oberschenkeln aus. Er warf einen Blick zurück auf die Stelle, wo er noch kurz zuvor gestanden hatte. Der Sand war vor Tieren nicht mehr zu sehen. Dankbar für den hell leuchtenden Mond und die zahllosen Sterne, schaute er die Klippe hinauf. Da fiel ihm eine Farbe auf, genauso störend wie die Insel, die vor 2 Tagen noch nicht dagewesen war. Ein orangefarbener Fleck. Auf halber Höhe der größeren Klippe. Orange. In einem schwarzen Felsen. In der Dämmerung. Teddy starrte hinauf. Der Fleck flackerte, wurde schwächer und glühte wieder auf. Unaufhörlich. Er pulsierte richtiggehend. Wie eine Flamme. Eine Höhle, erkannte er. Oder wenigstens eine größere Felsspalte. Da war jemand. Chuck. Es musste Chuck sein. Vielleicht war er dem Zettel hinterhergeklettert. Möglicherweise hatte er sich verletzt und war nicht bis ganz nach unten gelangt, sondern wieder hochgestiegen. Teddy nahm den Hut vom Kopf und steuerte auf den nächsten Findling zu. 5, 6 Augenpaare beobachteten ihn. Er schlug mit dem Hut nach den Ratten. Sie zuckten zusammen und huschten mit ihren hässlichen Leibern vom Stein. Schnell stieg Teddy hinauf und trat nach den Tieren auf dem nächsten Block. Sie machten ihm Platz und er mühte sich hoch, sprang von einem Findling zum nächsten. Auf den letzten hockten keine Tiere mehr. Schon erklomm er die Klippe. Seine Hände bluteten noch vom Abstieg. Dennoch ging es an dieser Stelle besser. Sie war höher und deutlich breiter als die andere, stieg aber weniger steil an und bot mehr hervortretende Steine zum Festhalten. Vor Teddy flackerte das orangefarbene Licht. Er spürte die Hitze. Ganz schwach, aber unverkennbar. Er griff in den Höhleneingang. Das Licht fiel ihm auf die Hände. Er zog sich hoch und robbte auf Ellenbogen hinein. Raue Wände warfen den Feuerschein zurück. Teddy stand auf. Die Höhlendecke war nur wenige Zentimeter über seinem Kopf. Der Gang bog nach rechts. Er folgte ihm und entdeckte einen brennenden Holzhaufen in einem kleinen Loch im Boden. Dahinter stand eine Frau, die Hände auf dem Rücken, und sagte: »Wer sind Sie?«
»Teddy Daniels.«
Die Frau hatte langes Haar und trug das hellrosa Hemd, die Gummizughose und Pantoffeln der Patienten.
»So heißen Sie«, sagte sie. »Aber was ist Ihr Beruf?«
»Ich bin bei der Polizei.«
Sie neigte den Kopf. Ihr Haar wurde von den ersten grauen Strähnen durchzogen.
»Sie sind der Marshall«,
Teddy nickte.
»Könnten Sie die Hände hinter dem Rücken hervornehmen?«
»Warum?«
fragte sie.
»Weil ich gern wüsste, was Sie in der Hand halten.«
»Warum?«
»Weil ich gern wüsste, ob Sie mich damit verletzen können.«
Sie musste grinsen.
»Ist wohl nur gerecht.«
»Ich danke Ihnen.«
Sie nahm die Hände hinter dem Rücken hervor. In einer hielt sie ein langes, dünnes Chirurgenskalpell.
»Ich behalte es in der Hand, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
»Von mir aus«, sagte Teddy.
»Wissen Sie, wer ich bin?«
Sie zog die Hose an den Oberschenkeln hoch und hockte sich auf den Boden. Mit einem Wink lud sie ihn ein, es ihr nachzutun. Teddy kauerte sich hin und schaute sie durchs Feuer hindurch an.
»Sie sind Rachel Solando«, sagte er. »Die Echte.«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Haben Sie Ihre Kinder getötet?«,
fragte er. Sie stocherte mit dem Skalpell in einem Holzscheit.
»Hab nie Kinder gehabt. Ich bin nie verheiratet gewesen. Ich war hier, und das wird Sie erstaunen, mehr als nur eine Patientin.«
»Sind Sie Krankenschwester?«
Sie sah ihm übers Feuer hinweg in die Augen.
»Ich war Ärztin, Marshall. Die erste Ärztin am Drummond Hospital in Delaware. Die erste hier in Ashcliffe. Sie haben eine echte Pionierin vor sich.«
»Oder eine Irre mit Wahnvorstellungen«, dachte Teddy. Ihr Blick war freundlich, argwöhnisch und wissend zugleich.
»Sie glauben, ich bin verrückt«,
sagte sie.
»Nein.«
»Was sollen Sie schon denken, wenn Sie eine Frau treffen, die sich in einer Höhle versteckt?«
»Ich habe angenommen, dass es einen Grund dafür gibt.«
Sie lächelte düster und schüttelte den Kopf.
»Ich bin nicht verrückt. Wirklich nicht. Aber genau das würde ein Verrückter auch behaupten. Das ist das Kafkaeske an der Situation. Wenn andere überall herum erzählen, dass man verrückt ist, obwohl es nicht stimmt, dann untermauern alle Beteuerungen des Gegenteils nur diese Behauptung. Verstehen Sie, was ich meine?«
»Denke schon«,
entgegnete Teddy.
»Betrachten Sie es als Syllogismus. Sagen wir, der Syllogismus beginnt mit der Aussage, Geisteskranke leugnen ihre Krankheit. Können Sie mir folgen?«
»Sicher«, sagte Teddy.
»Gut, jetzt der zweite Teil. Bob leugnet, dass er geisteskrank ist. Der dritte Teil, die Schlussfolgerung. Bob ist geisteskrank.«
Sie legte das Skalpell zur Seite und stocherte mit einem Stock im Feuer herum.
»Wenn Sie für geisteskrank gehalten werden, dann passt alles, das sonst Ihre geistige Gesundheit demonstrieren würde, plötzlich in das Schema geisteskranken Verhaltens. Ihr berechtigter Protest gilt plötzlich als Verdrängung. Ihre verständlichen Ängste werden als Paranoia bewertet. Ihr Überlebensinstinkt wird als Abwehrmechanismus interpretiert. Es ist eine ausweglose Situation. Genau genommen ist es das Todesurteil. Wer einmal hier ist, kommt nicht mehr heraus. Niemand kann Station C verlassen. Niemand.«
»Gut, ein paar schon, das gebe ich zu. Ein paar sind wieder rausgekommen.
Aber die sind vorher operiert worden. Am Gehirn. Schlitz. Durchs Auge in den Kopf. Diese Technik ist barbarisch, skrupellos. Und das habe ich laut gesagt. Ich habe dagegen gekämpft. Habe Briefe geschrieben. Und sie hätten mich loswerden können, wirklich. Sie hätten mir kündigen oder mich rauswerfen können. Dann hätte ich in einem anderen Staat unterrichtet oder sogar als Ärztin praktiziert. Aber das hat ihnen nicht gereicht. Sie konnten mich nicht gehen lassen. Das war schlicht unmöglich. Nein.«
Sie hatte sich in ihre Erregung hineingesteigert, stocherte wieder im Feuer, sprach eher mit ihren Knien als mit Teddy.
»Was führen die hier im Schilde?«, wollte Teddy wissen.
Sie grinste ihn schief an. Gleichzeitig schürzte sie die Lippen.
Haben Sie keine Idee?
Ich weiß, dass hier radikale Behandlungsmethoden angewandt werden.
Radikal, ja. Behandlungsmethoden, nein.
Hier wird nicht behandelt, Marshall.
Wissen Sie, woher das Geld für dieses Krankenhaus stammt?
Teddy nickte. Vom Komitee für unamerikanische Aktivitäten.
Von den Schmiergeldern ganz zu schweigen,
sagte sie.
Hier fließt genug Geld rein. Und nun sagen Sie mir, wo entsteht Schmerz?
Kommt darauf an, wo man sich verletzt.
Nein.
Nachdrücklich schüttelte sie den Kopf.
Mit dem Körper hat das nichts zu tun. Das Gehirn schickt Neurotransmitter durch das Nervensystem. Schmerz entsteht im Gehirn, erklärte sie. Angst entsteht im Gehirn. Schlaf, Mitleid, Hunger. All das, was wir dem Herzen, der Seele oder dem Nervensystem zuschreiben, entsteht letztlich im Gehirn. Alles.
Na gut. Ihre Augen blitzten im Schein des Feuers.
Was wäre, wenn man es beherrschen könnte?
Das Gehirn? Sie nickte.
Einen Menschen erschaffen, der keinen Schlaf mehr braucht, der keinen Schmerz, keine Liebe, keine Zuneigung empfindet. Einen Menschen, den man nicht verhören kann, weil er keine Erinnerung besitzt.
Sie stocherte im Feuer und sah zu Teddy auf.
Hier werden Geister erschaffen, Marshall. Geister, die in die Welt hinausgeschickt werden sollen, um ihren geisterhaften Auftrag auszuführen.
Aber bis es soweit ist, bis man sowas kann, das ist doch
Zukunftsmusik,
gab sie zu.
Stimmt. Es ist eine jahrzehntelange Entwicklung. Der Ausgangspunkt ist ungefähr derselbe wie in der Sowjetunion. Gehirnwäsche, Deprivationsexperimente, so ähnlich wie die Experimente der Nazis mit den Juden, um die Auswirkungen von extremer Hitze und Kälte zu untersuchen. Die Ergebnisse sollten den Soldaten zugutekommen. Verstehen Sie das nicht, Marshall? In 50 Jahren werden die Eingeweihten zurückblicken und sagen, hier,
sie pochte mit dem Zeigefinger auf den Boden, hier hat alles angefangen.
Die Nazis haben Juden benutzt, die Sowjets haben die Gefangenen aus den Gulags genommen und hier in Amerika haben wir Patienten auf Shutter Island behandelt.
Teddy sagte nichts, ihm fiel nichts ein. Sie blickte wieder ins Feuer.
Man wird sie nicht mehr gehen lassen. Das ist Ihnen doch klar, oder?
Ich bin ein Marshall der Bundesregierung, sagte Teddy. Wie sollen die mich bitte aufhalten können?
Das rief bei ihr ein schadenfrohes Lächeln hervor. Sie klatschte in die Hände. Ich war eine angesehene Psychiaterin aus einer geachteten Familie. Früher dachte ich, das würde reichen. Ich sage es Ihnen nicht gerne, aber es hat nicht gereicht. Darf ich Sie fragen, ob es in Ihrem Leben irgendwelche Traumata gibt?
Wer hat die nicht?
Aha, gut. Aber wir sprechen hier nicht über die Allgemeinheit oder andere Menschen, wir sprechen von Einzelpersonen. Von Ihnen. Haben Sie psychologische Schwächen, die man ausnutzen könnte? Gibt es Ereignisse in Ihrer Vergangenheit, die als auslösende Faktoren einer Geisteskrankheit interpretiert werden könnten? So dass Ihre Freunde und Kollegen, wenn Sie hier eingewiesen werden und glauben Sie mir, dazu wird es kommen, sagen, na klar, er konnte einfach nicht mehr. Irgendwann war Schluss, kann man doch verstehen. Erst der Krieg und dann die Sache mit seiner Mutter oder mit wem auch immer. Dieses furchtbare Ende. Ja, gibt es sowas bei Ihnen?
Das könnte man von jedem behaupten, sagte Teddy.
Nun, darum geht's ja gerade. Verstehen Sie das nicht? Natürlich könnte man das von jedem behaupten, aber man wird es von Ihnen behaupten. Wie steht es mit Ihrem Kopf? In letzter Zeit seltsame Träume?
Allerdings.
Kopfschmerzen?
Ich habe öfter Migräne.
Haben Sie Tabletten genommen, seit Sie hier sind, auch wenn es nur Aspirin war?
Ja.
Fühlen Sie sich vielleicht ein wenig angeschlagen, als seien Sie nicht ganz der Alte? Ach, nichts Besonderes, werden Sie sagen. Ich fühle mich nur ein bisschen durch die Mangel gedreht. Möglich, dass Ihr Kopf nicht ganz so schnell arbeitet wie sonst, aber Sie haben nicht gut geschlafen in den letzten Tagen, haben Sie eben gesagt. Ein anderes Bett, ein anderer Ort, der Sturm. Das reden Sie sich ein, stimmt's?
Teddy nickte.
Ich nehme an, Sie haben in der Kantine gegessen, den Kaffee getrunken, den man Ihnen angeboten hat. Sagen Sie mir wenigstens, dass Sie Ihre eigenen Zigaretten geraucht haben.
Die von meinem Kollegen, gab Teddy zu.
Von den Ärzten oder Pflegern haben Sie keine bekommen?
Teddy fühlte die Zigaretten, die er abends beim Pokern gewonnen hatte, in der Hemdtasche. Ihm fiel ein, dass er am Tag ihrer Ankunft eine von Corley angenommen und der Tabak süß geschmeckt hatte. Sie las die Antwort in seinem Gesicht.
Es dauert durchschnittlich 3-4 Tage, bis neuroleptische Narkotika eine wirksame Konzentration im Blut erreichen. In der Zeit bemerkt man ihre Wirkung kaum. Manche Patienten haben Anfälle. Diese Anfälle werden häufig als Migräne fehlinterpretiert, besonders wenn der Patient schon vorher an Migräne litt. Jedenfalls sind diese Anfälle selten. Meistens ist lediglich feststellbar, dass der Patient,
nennen Sie mich nicht Patient,
intensiver und länger träumt als sonst. Oft sind die Träume miteinander verbunden. Der eine trägt den nächsten Huckepack, bis sie ihnen vorkommen, als hätte Picasso einen Roman geschrieben. Weiterhin kann man feststellen, dass sich der Patient ein wenig, sagen wir, vernebelt fühlt. Seine Gedankengänge sind schlechter nachvollziehbar. Aber er hat ja nicht gut geschlafen. Sie wissen schon, die ganzen Träume. Da kann man ihm wohl nachsehen, dass er ein bisschen träge ist. Und noch etwas, Marshall. Ich habe nicht Sie gemeint, als ich von Patienten sprach. Noch nicht. Das war allgemein gesagt.
Wenn ich von jetzt an kein Essen, keinen Kaffee, keine Zigaretten und Tabletten mehr annehme, wie viel Schaden ist bereits entstanden?
Sie schob sich das Haar aus dem Gesicht und drehte es im Nacken zu einem Knoten.
Ein ziemlich großer. Leider.
Angenommen, ich kann die Insel erst morgen verlassen. Angenommen, die Medikamente beginnen zu wirken. Woran merke ich das?
Die auffälligsten Indikatoren sind ein trockener Mund, der paradoxerweise mit übermäßigem Speichelfluss einhergeht und, ach ja, Lähmungserscheinungen. Sie werden anfangen, geringfügig zu zittern. Es beginnt an der Daumenwurzel, greift für eine Weile auf den Daumen über und bemächtigt sich dann der ganzen Hand.
»Was noch?«, fragte Teddy.
»Lichtempfindlichkeit, linksseitige Kopfschmerzen, Artikulationsschwierigkeiten. Sie werden anfangen zu stottern.«
Teddy hörte den Ozean, die hereinbrechende Flut gegen die Felsen schlagen. »Was geht im Leuchtturm vor?«, fragte er. Sie schlang die Arme um sich und beugte sich zum Feuer vor.
»Da wird operiert.«
»Operiert? Das kann man doch im Krankenhaus machen.«
Sie starrte in die Flammen.
»Das sind Experimente, keine Operationen. Nicht die von der Sorte, klappen wir den Schädel auf und reparieren das, nein, nein. Was im Leuchtturm gemacht wird, heißt, klappen wir den Schädel auf und gucken mal, was passiert, wenn wir an dieser Strippe ziehen. Das ist die illegale Version, Marshall, die von den Nazis.«
Sie lächelte ihn an.
»Im Leuchtturm versuchen sie, ihre Geister zusammenzubasteln.«
»Wer weiß darüber Bescheid? Auf dieser Insel, meine ich.«
»Jeder.«
»Ich bitte Sie. Die Pfleger, die Schwestern?«
Über das Feuer hinweg hielt sie Teddys Blick stand. Ihre Augen waren ruhig und klar.
»Jeder«,
wiederholte sie.
Er konnte sich nicht erinnern, eingenickt zu sein. Doch er musste geschlafen haben, denn sie rüttelte ihn wach.
»Sie müssen gehen«,
sagte sie.
»Die glauben, dass ich tot bin, dass ich ertrunken bin. Wenn die sich auf die Suche nach ihnen machen, dann finden sie mich auch. Tut mir leid, aber sie müssen gehen.«
Er erhob sich und rieb sich die Wangen.
»Es gibt eine Straße«,
sagte sie.
»Wenn Sie oben auf dem Felsgrat nach Osten gehen, folgen Sie der Straße nach Westen. Nach ungefähr einer Stunde kommen Sie hinter dem alten Kommandeurssitz raus.«
»Sind Sie Rachel Solando?«, fragte er. »Ich weiß, dass die, die ich kennengelernt habe, nicht echt war.«
»Woher wissen Sie das?«
Teddy dachte an seine Daumen in der vergangenen Nacht. Er hatte seine Finger betrachtet, als er ins Bett gebracht worden war. Als er aufwachte, waren sie sauber gewesen. Schuhcreme, hatte er gedacht. Aber dann fiel ihm wieder ein, dass er Rachel berührt hatte.
»Sie hatte das Haar gefärbt, frisch gefärbt«, erklärte er.
»Sie müssen jetzt gehen.«
Sanft drehte die Frau Teddys Schultern in Richtung Höhlenöffnung. »Falls ich zurückkommen muss«, sagte er. Sie lächelte ihn traurig an und strich das Haar an seinen Schläfen nach hinten.
»Sie haben kein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe, nicht wahr? Sie kommen nie mehr fort von hier. Sie sind jetzt einer von uns.«
Sie drückte ihm gegen die Schulter, schob ihn auf den Ausgang zu. Als er Corleys Haus von hinten sah, konnte er kaum noch gehen. Er bog um das Haus herum und schleppte sich die Straße hinauf zum Haupttor. Er hatte das Gefühl, die Entfernung hätte sich seit dem Vormittag vervierfacht. Neben ihm trat ein Mann aus der Dunkelheit, schob Teddy den Arm unter und sagte,
»Wir haben uns schon gefragt, wann Sie wieder auftauchen.«
»Der Direktor.« Seine Haut war so weiß wie Kerzenwachs, so glatt, als sei sie lackiert, und etwas durchscheinend. Die Fingernägel des Direktors, bemerkte Teddy, waren sorgfältig gefeilt und weiß wie seine Haut. Noch ein wenig länger und sie hätten sich gebogen. Aber das Erschütterndste an ihm waren die Augen. Ein seidiges Blau, voll sonderbarer Verwunderung. Die Augen eines Babys.
»Freut mich, dass ich Sie endlich kennenlerne, Direktor. Wie geht's?«
»Och«, sagte der Mann, »mir geht's sehr gut. Und Ihnen?«
»Ging mir noch nie besser.«
Der Direktor drückte Teddys Arm.
»Freut mich zu hören. Haben wir uns einen kleinen Spaziergang gegönnt, ja?«
»Naja, da die Patientin gefunden wurde, dachte ich, ich könnte mal die Insel erkunden.«
»Das hat bestimmt Spaß gemacht.«
»Auf jeden Fall.«
»Wunderbar. Haben Sie die Ureinwohner gesehen?«
Kurz stutzte Teddy. Sein Kopf summte unablässig. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten.
»Ach, die Ratten«, sagte er.
Der Direktor klopfte ihm auf den Rücken.
»Genau, die Ratten. Sie haben so etwas Königliches, finden Sie nicht?«
Teddy sah den Mann an und sagte,
»Das sind Ratten.«
»Tiere, ja, ich weiß. Aber wie sie auf den Hinterbeinen sitzen und einen anstarren, wenn sie meinen, in sicherer Entfernung zu sein, und wie schnell sie huschen, hinein ins Loch oder heraus, dass man gar nicht so schnell gucken kann.«
Der Direktor schaute hinauf zu den Sternen.
»Gut, vielleicht ist königlich das falsche Wort. Wie wär's mit nützlich? Es sind ausgesprochen nützliche Tiere.«
Sie standen vor dem Haupttor. Der Direktor hielt Teddys Arm noch immer umfasst und drehte sich nun mit ihm, so dass sie zurück auf Corleys Haus und das Meer dahinter schauten.
»Haben Sie Gottes letztes Geschenk genossen?«
fragte der Direktor. Teddy sah den Mann an und ahnte Wahnsinn in dessen vollkommenen Augen.
»Wie bitte?«
»Gottes Geschenk«, erklärte der Direktor und wies mit schwungvoller Armbewegung auf die zerstörte Landschaft. »Seine Gewalt. Als ich in meinem Haus nach unten ging und den Baum im Wohnzimmer sah, da griff etwas nach mir wie eine göttliche Hand. Natürlich nicht wirklich, aber in übertragenem Sinne. Gott liebt Gewalt. Das verstehen Sie doch. Oder?«
»Nein«, sagte Teddy, »das verstehe ich nicht.«
Der Direktor ging einige Schritte weiter und drehte sich zu Teddy um.
»Warum sollte es sonst so viel Gewalt geben? Sie ist in uns. Sie kommt aus uns. Sie ist unwillkürlicher als das Atmen. Wir führen Krieg. Wir verbrennen Rauchopfer. Wir zerreißen unsere Brüder und plündern. Weite Felder füllen wir mit unseren stinkenden Toten. Und warum? Um ihm zu zeigen, dass wir von seinem Vorbild gelernt haben.«
Der Mann strich über den Einband des kleinen Buches, das er gegen seinen Bauch drückte. Er grinste und seine Zähne waren gelb.
»Gott schenkt uns Erdbeben, Orkane, Tornados. Er schenkt uns Berge, die Feuer auf unsere Köpfe regnen lassen. Ozeane, die Schiffe verschlucken. Er schenkt uns die Natur, und sie tötet lächelnd. Er schenkt uns Krankheiten, damit wir im Sterben glauben. Er hat uns die Körperöffnungen nur geschenkt, damit wir spüren können, wie unser Leben aus uns hinausblutet. Er hat uns Lust, Wut und Gier und unsere verkommenen Herzen geschenkt. damit wir zu seinen Ehren Gewalt anwenden. Es gibt keinen anderen moralischen Imperativ, der so pur ist wie der Sturm, den wir gerade erlebt haben. Es gibt überhaupt keine moralischen Grundsätze. Es geht nur um eine Frage. Habe ich mehr Gewalt oder du?
Teddy sagte, ich weiß nicht genau, ob...
Und?
Der Direktor trat an Teddy heran und Teddy roch seinen schlechten Atem.
Und was? Fragte Teddy.
Habe ich mehr Gewalt oder sie?
Ich bin nicht gewalttätig, entgegnete Teddy.
Der Direktor spuckte auf den Boden.
Sie sind so gewalttätig wie nötig, das weiß ich, denn ich bin auch so gewalttätig wie nötig. Machen Sie sich nichts vor. Verleugnen Sie nicht Ihre eigene Blutrünstigkeit, mein Sohn. Machen Sie mir nichts vor. Wenn die Zwänge der Gesellschaft abgelegt würden und nur ich stünde zwischen Ihnen und der nächsten Mahlzeit, dann würden Sie mir mit einem Stein den Schädel einschlagen und mich verspeisen.
Er beugte sich vor.
Wenn ich meine Zähne jetzt in Ihr Auge schlagen würde, könnten Sie mich aufhalten, ehe Sie blind wären?
Teddy sah die Freude in den Kinderaugen. Er stellte sich das schwarze Herz dieses Mannes vor, das in seinem Brustkorb pochte.
Er findet es in Ordnung.
Was ist in Ordnung?
Was Sie hier machen. Ihr kleines Endspiel. Er hält es für relativ harmlos. Ich dagegen nicht.
Der Direktor verschränkte die Arme auf dem Rücken und drückte das Buch gegen das Gesäß. Dann drehte er sich um, spreizte die Beine wie beim Militär und schaute Teddy streng an.
Sie haben gesagt, Sie hätten einen Spaziergang gemacht, aber ich weiß es besser. Ich kenne Sie, mein Sohn.
Wir haben uns gerade erst kennengelernt,
widersprach Teddy. Der Direktor schüttelte den Kopf.
Unser Schlag kennt sich seit Jahrhunderten. Ich kenne Sie bis ins Mark. Und ich finde Sie jämmerlich. Wirklich.
Er schürzte die Lippen und betrachtete seine Schuhe.
Das ist schon in Ordnung. Jämmerlich für einen Mann, aber in Ordnung, weil es keine Auswirkung auf mich hat. Aber ich halte Sie auch für gefährlich.
Jeder Mensch hat das Recht auf eine eigene Meinung, sagte Teddy.
Der Direktor wurde rot im Gesicht.
Nein, hat er nicht. Menschen sind dumm. Sie essen, trinken, sondern Gase ab, huren herum und zeugen Kinder. Und Letzteres ist besonders bedauernswert, weil die Welt deutlich besser wäre, wenn es weniger Menschen gäbe. Zurückgebliebene, Lumpengesindel, Verrückte, Menschen ohne Moral, das bringen wir hervor. Damit beschmutzen wir die Erde. Im Süden versuchen sie jetzt, die Nigger in der Spur zu halten. Aber ich will Ihnen was sagen. Ich bin eine Zeit lang im Süden gewesen, und da unten sind alle Nigger, mein Sohn. Weiße Nigger, schwarze Nigger, Frauen-Nigger, überall Nigger, genauso überflüssig wie zweibeinige Hunde. So ein Hund kann wenigstens noch hin und wieder eine Spur erschnüffeln. Sie sind ein Nigger, mein Sohn. Sie sind von niederem Schlag. Ich kann es riechen.
Na, sagte Teddy, ab morgen brauchen Sie sich ja nicht mehr mit mir herumzuschlagen, nicht wahr?
Der Direktor machte zwei Schritte auf Teddy zu. Sein Lächeln verschwand. Mit seinen Säuglingsaugen hielt er Teddys Blick stand.
Sie werden nirgendwo hingehen, mein Sohn.
Da bin ich anderer Meinung.
Meinetwegen.
Eine Weile sprach keiner der beiden, dann sagte der Direktor,
»Denk an die Ketten, Nigger. Das sind deine Freunde. Du sollst wissen, dass ich mich schon sehr auf unseren letzten Tanz freue.«
»Ah«, machte er,
»was wird das für ein Blutbad geben?«
Damit ging er auf sein Haus zu. Das Pflegerwohnheim war leer, nicht eine Menschenseele da. Teddy ging hoch zu seinem Zimmer und hängte den Regenmantel in den Wandschrank. Er suchte nach Hinweisen, dass Chuck zurückgekommen war, fand aber keine. Er überlegte, ob er sich aufs Bett setzen sollte, wusste aber, dass er sofort einschlafen und wohl nicht vor dem nächsten Morgen aufwachen würde. Stattdessen ging er nach unten in den Waschraum, spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht und kämmte die kurzen Haare mit einem nassen Kamm nach hinten. Die Knochen taten ihm weh. Sein Blut floss so zäh wie Malzmilch. Die Augen lagen tief in den Höhlen und waren rot umrandet. Seine Haut war grau. Er spritzte sich noch mehrmals kaltes Wasser ins Gesicht, dann trocknete er sich ab und begab sich nach draußen auf den Hof. Niemand da. Es wurde tatsächlich langsam wärmer. Die Luft war schwül und stickig. Grillen und Zikaden hatten ihre Stimmen wiedergefunden. Teddy schlenderte in der Hoffnung umher, dass Chuck vor ihm eingetroffen war und nun dasselbe tat. Herumlaufen, bis er auf Teddy stieß. Am Tor stand der Wachmann und in den Zimmern brannte Licht, aber es war niemand zu sehen. Teddy schlenderte zum Krankenhaus hinüber, stieg die Stufen hoch und zog an der Tür. Sie war verschlossen. Teddy hörte Türangeln quietschen und sah, dass der Wärter durch das Haupttor nach draußen gegangen war, um sich zu seinem Kollegen auf der anderen Seite zu gesellen. Das Tor schlug wieder zu und Teddy hörte, wie sich die Schritte des Wärters entfernten. Er ging zur Rückfront des Krankenhauses und freute sich, einen Pfleger auf dem hinteren Treppenabsatz sitzen und eine Zigarette rauchen zu sehen. Teddy steuerte auf ihn zu und der junge Mann, ein schlanker, athletischer Schwarzer, schaute auf. Teddy zog eine Zigarette aus der Tasche und sagte, »Feuer? Klar.« Teddy beugte sich vor. Der Pfleger gab ihm Feuer. Teddy lächelte dankend, lehnte sich zurück und dachte an das, was die Frau ihm über das Rauchen der Zigaretten gesagt hatte. Langsam blies er den Qualm aus, ohne zu inhalieren. »Wie geht's denn so heute Abend?« fragte er. »Ganz gut.« »Und bei dir?« »Auch gut.« »Wo sind die eigentlich alle?« Der junge Mann wies mit dem Daumen hinter sich. »Da drin. Irgendeine wichtige Besprechung, keine Ahnung, um was es geht.« »Alle Ärzte und Krankenschwestern?« Der junge Mann nickte. »Sogar ein paar Patienten. Die meisten Pfleger sind auch dabei. Ich muss an der Tür hier bleiben, weil der Riegel nicht richtig funktioniert, aber ansonsten, ja, sind alle drin.« Teddy zog an der Zigarette und hoffte, der Pfleger würde nicht bemerken, dass er nur paffte. Er überlegte, ob er ganz frech die Treppe hochsteigen sollte, in der Hoffnung, dass der junge Schwarze ihn ebenfalls für einen Pfleger hielt, möglicherweise von Station C. Dann sah er durch die Glasscheibe hinter dem jungen Mann, dass sich der Gang mit Menschen füllte, die zum Ausgang strebten. Er bedankte sich für das Feuer und schlenderte um das Gebäude herum zum Haupteingang. Dort waren sie alle, liefen herum, unterhielten sich, zündeten sich Zigaretten an. Teddy sah, wie Schwester Marino Trey Washington die Hand auf die Schulter legte und ihm etwas sagte. Trey warf den Kopf in den Nacken und lachte. Gerade wollte sich Teddy zu ihnen begeben, da rief Corley von der Treppe, »Marshall!« Teddy drehte sich um und Corley kam auf ihn zu, fasste Teddy am Ellenbogen und führte ihn zur Mauer. »Wo sind Sie gewesen?« fragte Corley. »Bin gewandert.« »Hab mir eure Insel angesehen. Wie geht's mit der Reparatur des Daches voran?« erkundigte sich Teddy. Corley seufzte. »Überall in meinem Haus stehen Eimer und fangen das Wasser auf. Das Dachgeschoss ist hinüber, vollkommen zerstört. Der Boden im Gästezimmer auch. Meine Frau wird außer sich sein. Sie hatte ihr Hochzeitskleid auf dem Dachboden.«
»Wo ist Ihre Frau denn?« fragte Teddy.
»In Boston«, sagte Corley. »Da haben wir eine Wohnung.« Sie brauchte mit den Kindern eine kleine Abwechslung, deshalb machen sie eine Woche Urlaub. Zuweilen setzt es einem doch zu.
»Ich bin erst seit 3 Tagen hier, Doktor, und es setzt mir jetzt schon zu.«
Corley nickte sanft lächelnd.
»Aber Sie gehen ja bald.«
»Ich gehe?«
»Nach Hause, Marshall. Wir haben Rachel ja gefunden. Meistens legt die Fähre gegen 11 Uhr vormittags an. Morgen Mittag sind Sie wieder in Boston, würde ich sagen. Ich sag das ja nicht gerne, Marshall.« »Und es ist nicht gegen Sie persönlich.«
»Aha, jetzt geht's schon wieder los.«
Corley hob die Hand.
»Nein, nein, keine Einschätzung Ihrer emotionalen Verfassung. Nein, ich wollte nur sagen, dass Ihre Gegenwart hier viele Patienten nervös gemacht hat. Sie wissen schon, das Auge des Gesetzes. Einige sind ganz schön aufgedreht gewesen.«
»Das tut mir leid.«
»Ist nicht Ihre Schuld, liegt an Ihrem Beruf, nicht an Ihnen persönlich.«
Corley lehnte sich gegen die Mauer, stützte sich mit dem Fuß ab und sah in seinem zerknitterten Laborkittel und der gelockerten Krawatte ebenso müde aus, wie Teddy sich fühlte.
»Heute Nachmittag gab es auf Station C das Gerücht, ein unidentifizierter Mann in Pflegerkleidung wäre im Haupttrakt gewesen.«
»Tatsächlich? Das ist ja was.«
Corley zupfte einen Fussel von seiner Krawatte.
»Besagter Mann hatte offenbar Erfahrung im Umgang mit Gewalttätigen.«
»Was Sie nicht sagen.«
»Oh doch, doch. Angeblich hat besagter Fremder, bestätigen kann ich das leider nicht, ein langes Gespräch mit einem paranoiden Schizophrenen namens George Noyce geführt.
Aha, machte Teddy.
Allerdings. Dann hat dieser, Noyce, ergänzte Corley.
Dieser Noyce, wiederholte Teddy, dann leidet der Kerl also an Wahnvorstellungen, ja?
An äußerst extremen, sagte Corley. Er spinnt sein Seemannsgarn, erzählt abenteuerliche Geschichten und macht alle nervös. Nun, er hetzt die Leute auf. Vor 2 Wochen hat er es derartig übertrieben, dass er von einem Patienten zusammengeschlagen wurde.
Das stellt sich einer vor.
Corley zuckte mit den Schultern.
Sowas passiert manchmal.
Und? Was erfindet er für Geschichten?
Hakte Teddy nach.
Was ist das für Seemannsgarn?
Corley winkte ab.
Die üblichen paranoiden Wahnvorstellungen. Die ganze Welt ist hinter ihm her und so weiter.
Corley zündete sich eine Zigarette an. Seine Augen leuchteten im Licht der Flamme.
Sie wollen uns also wieder verlassen?
Naja.
Mit der ersten Fähre?
Teddy lächelte kühl.
Hauptsache, wir werden geweckt.
Corley lächelte zurück.
Das bekommen wir schon hin.
Klasse.
Klasse.
Corley schwieg.
Hatten Sie hier mal einen Patienten namens Andrew Leddis?
Fragte Teddy.
Corley ließ das Kinn auf die Brust sinken.
Der Name sagt mir nichts.
Nein? Naja, ich hab jedenfalls gehört, dass er ein bisschen am Rad gedreht hat und hierhin verlegt wurde.
Langsam zog Corley an der Zigarette.
Da haben Sie falsch gehört.
Offensichtlich.
Na, sowas kann vorkommen,
sagte Corley.
Eben meinte ich, Sie hätten wir gesagt.
Teddy legte die Hand auf die Brust.
Als ich von mir gesprochen habe?
Corley nickte.
Ich meine, Sie hätten gesagt, Hauptsache, wir werden geweckt. Wir.
Hab ich ja auch. Logisch. Haben Sie ihn eigentlich gesehen?
Corley hob fragend die Augenbrauen.
Was ist?
Fragte Teddy.
Corley zuckte mit den Schultern.
Ich bin bloß verwirrt.
Wieso?
Ihretwegen, Marshall. Soll das ein sonderbarer Scherz sein?
Was für ein Scherz?
Fragte Teddy.
Ich will nur wissen, ob er hier ist.
Wer?
Fragte Corley mit einem Anflug von Verärgerung in der Stimme.
Chuck?
Chuck?
Wiederholte Corley langsam.
Mein Kollege, sagte Teddy. Chuck!
Corley löste sich von der Mauer, die Zigarette zwischen den Fingern.
Sie haben keinen Kollegen, Marshall. Sie sind ganz allein gekommen.
Moment mal, sagte Teddy.
Corley war an ihn herangetreten, betrachtete ihn genau. Teddy schloss den Mund, fühlte die Sommernacht auf seine Augenlider sinken.
»Erzählen Sie mir noch mal von Ihrem Kollegen«, sagte Corley.
Corleys neugieriger Blick war das kälteste, das Teddy je gesehen hatte. Bohrend, intelligent, beißend kühl. Es war der Blick des Arglosen im Straßentheater, der so tut, als wisse er nicht, von wem die nächste Pointe kommt. Wenn Corley Stan war, dann gab Teddy den Olli. Ein Trottel mit schlaffen Hosenträgern und einer Hose wie ein Holzfass. Der Letzte, der den Witz kapiert.
Und?
Corley machte noch einen kleinen Schritt nach vorn. Ein Mann, der einen Schmetterling fangen will. Wenn Teddy widersprach, wenn er zu wissen verlangte, wo Chuck denn nun sei, wenn er gar erklärte, dass Chuck tatsächlich existierte, spielte er ihnen in die Hände. In Corleys Augen sah Teddy Hohn.
»Geisteskranke leugnen ihre Krankheit«, bemerkte Teddy.
Corley kam noch näher.
»Wie bitte?«
»Bob leugnet, geisteskrank zu sein.«
Corley verschränkte die Arme vor der Brust.
»Daraus folgt«, sagte Teddy, »Bob ist geisteskrank.«
Corley wippte auf den Absätzen nach hinten. Jetzt grinste er übers ganze Gesicht. Teddy lächelte zurück. So standen sie eine Weile da. Die Nachtluft spielte leise flüsternd in den Bäumen über der Mauer.
»Wissen Sie«,
sagte Corley, den Kopf gesenkt und mit dem Fuß durchs Gras fahrend,
»ich habe hier etwas von großem Wert aufgebaut. Aber große Werke neigen dazu, von ihren Zeitgenossen missverstanden zu werden. Heutzutage muss alles möglichst schnell instand gesetzt werden. Wir sind es leid, Angst zu haben, traurig zu sein, uns ohnmächtig zu fühlen. Ja, wir sind es leid zu sein. Wir möchten die alten Zeiten zurückhaben, auch wenn wir uns nicht mal mehr an sie erinnern können. Und gleichzeitig wollen wir mit Vollgas voraus in die Zukunft. Geduld und Nachsicht sind die ersten Opfer des Fortschritts. Das ist nichts Neues. Überhaupt nichts Neues. Das ist schon immer so gewesen.«
Corley hob den Kopf.
»So viele mächtige Freunde ich auch habe, ich habe genauso viele mächtige Feinde. Menschen, die mir mein Werk entreißen möchten. Das kann ich nicht kampflos hinnehmen. Verstehen Sie das?«
»Oh ja, das verstehe ich, Dr. Corley«, sagte Teddy.
»Gut.«
Corley ließ die Arme sinken.
»Und was war mit diesem Kollegen?«
»Welcher Kollege?« gab Teddy zurück. Als Teddy ins Wohnheimzimmer ging, war Trey Washington dort. Er lag im Bett und las eine alte Ausgabe des Magazins Life. Teddy warf einen Blick auf Chucks Bett. Es war gemacht worden. Bettbezug und Decke waren glattgezogen. Nie wäre man auf die Idee gekommen, dass dort zwei Nächte zuvor jemand geschlafen hatte. Teddys Uniformjacke, sein Hemd, die Krawatte und Hose waren aus der Wäscherei zurück und hingen unter Plastikhüllen im Wandschrank. Er zog die Pflegerkleidung aus und seine Uniform an. Trey blätterte durch die Hochglanzseiten.
»Wie geht's Ihnen so, Marshall?«
»Ganz gut.«
»Schön, schön.«
Teddy merkte, dass Trey seinem Blick auswich, die Augen auf die Zeitschrift gerichtet hielt, immer wieder dieselben Seiten umschlug. Teddy packte den Inhalt seiner Taschen um und schob Laddes Aufnahmeformular zusammen mit dem Notizbuch in die Jackeninnentasche. Er nahm gegenüber von Trey auf Chucks Bett Platz, band seine Krawatte, schnürte die Schuhe und blieb dann schweigend sitzen.
»Wie lange sind Sie schon hier, Mr. Washington?«
Trey nahm den Finger von der Seite und blätterte um.
»Oh, schon lange. Seitdem ich 46 aus der Armee gekommen bin.«
»Sie waren bei der Armee?«
»Ja, war ich. Ich wollte ein Gewehr. Und was habe ich bekommen? Einen Kochtopf. Hab mit schlechtem Essen gegen die Deutschen gekämpft.«
»Das Essen war echt der letzte Dreck«, bestätigte Teddy.
»Und was das für ein Dreck war, Marshall. Hätten die uns mitmachen lassen, wäre es schon 44 vorbei gewesen.«
»Wissen Sie, wie mich der Direktor heute Abend genannt hat, Mr. Washington?«
»Nein. Wie denn, Marshall?«
»Einen Nigger.«
Trey blickte von der Zeitschrift auf.
»Was hat er?«
Teddy nickte.
»Er hat gesagt, es gäbe auf der Welt zu viele Menschen von niederem Schlag. Lumpengesindel, Nigger, Zurückgebliebene. Er meinte, ich wäre für ihn nur ein Nigger.«
»Das hat ihm nicht gefallen, was?«
schmunzelte Trey, doch erstarb das Lächeln schnell auf seinen Lippen.
»Aber Sie wissen ja nicht, was es heißt, ein Nigger zu sein.«
»Das ist mir klar, Trey. Aber dieser Mann ist Ihr Chef.«
»Ist nicht mein Chef. Ich arbeite fürs Krankenhaus. Der weiße Teufel, der leitet das Gefängnis.«
»Ist trotzdem Ihr Chef?«
»Nein, ist er nicht.«
Trey stützte sich auf den Ellenbogen.
»Verstanden? Ich meine, ist das jetzt ein für alle Mal klar, Marshall?«
Teddy zuckte mit den Schultern. Trey schwang die Füße aus dem Bett und setzte sich auf.
»Wollen Sie, dass ich sauer werde?«
Teddy schüttelte den Kopf.
»Warum sind Sie dann nicht zufrieden, wenn ich Ihnen sage, dass ich nicht für den weißen Schweinehund arbeite?«
Abermals zuckte Teddy mit den Schultern.
»Wenn's drauf ankommt und er gibt Ihnen Anweisung, dann würden Sie loshoppeln, wie ein Kaninchen. Ich habe gemerkt, dass die Leute sich hier ihre eigene Wahrheit zurechtbasteln. Wenn irgendwas nur oft genug behauptet wird, dann stimmt es irgendwann. Ich arbeite nicht für diesen Mann.«
Teddy wies mit dem Finger auf Trey.
»Genau das ist die Wahrheit, die ich kenne und liebe.«
Trey sah aus, als würde er sich jeden Moment auf Teddy stürzen.
»Sehen Sie«, sagte Teddy, »heute Abend war eine Besprechung. Anschließend kommt Dr. Corley zu mir und sagt, ich hätte nie einen Kollegen gehabt. Und wenn ich Sie nun frage, werden Sie mir dasselbe sagen. Sie werden leugnen, dass Sie mit dem Mann zusammengesessen und Poker gespielt haben, dass Sie mit ihm gelacht haben. Sie werden leugnen, dass er jemals in diesem Bett hier geschlafen hat. Stimmt's, Mr. Washington?
Trey sah zu Boden.
Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Marshall.
Ist mir klar. Ich hatte nie einen Kollegen. Das ist die neue Wahrheit. Wurde so entschieden. Ich hatte nie einen Kollegen und der ist nicht irgendwo hier auf dieser Insel. Verletzt oder tot. Oder auf Station C oder im Leuchtturm. Ich hatte nie einen Kollegen.
Sprechen Sie mir das bitte nach, nur damit wir uns richtig verstehen. Ich hatte nie einen Kollegen. Na los, versuchen Sie's.
Trey sah auf.
Sie hatten nie einen Kollegen.
Und Sie arbeiten nicht für den Direktor,
fügte Teddy hinzu.
Trey hielt die Knie umklammert. Teddy sah, dass es an ihm nagte.
Treys Augen wurden feucht, sein Kinn zitterte.
»Sie müssen hier raus«, flüsterte er.
»Das ist mir klar.«
»Nein.«
Heftig schüttelte Trey den Kopf.
»Sie haben nicht die geringste Ahnung, was hier wirklich vor sich geht. Vergessen Sie, was Sie gehört haben. Vergessen Sie, was Sie zu wissen glauben. Die werden Sie holen. Und was dann mit Ihnen gemacht wird, das ist unwiederbringlich. Dann gibt es kein Zurück mehr. Nichts.«
»Sagen Sie's mir«,
forderte Teddy, aber Trey schüttelte wieder den Kopf.
»Sagen Sie mir, was hier los ist.«
»Das kann ich nicht. Wirklich nicht. Sehen Sie mich an.«
Trey zog die Brauen hoch. Seine Augen weiteten sich.
»Ich kann es nicht. Sie sind auf sich gestellt. Und ich würde auf keine Fähre warten.«
Teddy schmunzelte.
»Ich komme noch nicht mal aus dieser Anstalt, von der Insel ganz zu schweigen. Und selbst wenn ich das könnte, ist mein Kollege...«
»Vergessen Sie Ihren Kollegen«, zischte Trey. »Er ist weg. Verstanden? Der kommt nicht zurück, Mann. Sie müssen abhauen. Sie dürfen nur noch an sich selbst denken, an niemanden sonst.«
»Trey«, sagte Teddy, »ich bin eingesperrt.«
Trey stand auf und ging zum Fenster. Er schaute hinaus in die Dunkelheit oder betrachtete sein Spiegelbild.
»Die Fähre kommt morgen um 10. Punkt 11 legt sie wieder ab. Wenn man sich draufschmuggeln kann, schafft man es vielleicht rüber in den Hafen. Ansonsten müsste man 2-3 Tage warten, dann kommt ein Trawler namens Betsy Ross, der ziemlich nah an die Südküste ranfährt und so ein paar Sachen über Bord wirft.«
Trey sah Teddy an. »Sachen, die man hier nicht haben darf. Aber der Trawler bleibt weiter draußen.
Man müsste rausschwimmen.«
»Ich schaffe keine 3 Tage auf dieser Scheißinsel«, sagte Teddy. »Ich kenne die Gegend nicht. Der Direktor und seine Leute aber umso besser, die finden mich.«
Trey schwieg eine Weile.
»Dann die Fähre«, sagte er schließlich.
»Also die Fähre. Aber wie komme ich aus der Anstalt raus?«
»Oh Mann«, sagte Trey. »Sie müssen es nicht glauben, aber heute ist echt Ihr Glückstag. Der Sturm hat alles kaputt gemacht, vor allem die Elektrik. Die meisten Drähte auf der Mauer haben wir inzwischen repariert, aber nicht alle.«
»Wo sind Sie noch nicht gewesen?«, fragte Teddy.
»In der südwestlichen Ecke, wo die Mauern im 90-Grad-Winkel aufeinanderstoßen, sind die Drähte noch tot. Wenn Sie die anderen anfassen, werden Sie gegrillt wie ein Hähnchen. Also nicht ausrutschen und anfassen. Verstanden?«
»Verstanden.« Trey nickte seinem Spiegelbild zu.
»Ich würde sagen, Sie hauen jetzt ab. Zeit wird knapp.«
Teddy erhob sich.
»Und Chuck?«,
fragte er. Trey sah ihn wütend an.
»Es gibt keinen Chuck, verstanden? Hat's nie gegeben. Wenn Sie es nach Hause schaffen, können Sie so viel von Chuck reden, wie Sie wollen. Aber hier hat's den Mann nie gegeben.«
Er brauchte 1,5 Stunden für den Weg zur Höhle, aber die Frau war nicht mehr da. Das Feuer war zur Glut hinuntergebrannt. Teddy setzte sich davor, obwohl die Luft draußen für die Jahreszeit sehr warm war und stündlich feuchter wurde. Er wartete in der Hoffnung, die Frau sei lediglich neues Holz holen, aber im tiefsten Herzen wusste er, dass sie nicht zurückkehren würde. Vielleicht glaubte sie, er sei längst gefasst und würde genau in diesem Augenblick dem Direktor und Corley ihr Versteck verraten. Und vielleicht, die Hoffnung war zu vermessen, aber Teddy gönnte sie sich,
hatte Chuck die Frau gefunden und war mit ihr an einen Ort gegangen, den sie für sicherer hielt. Als das Feuer erlosch, zog Teddy seine Jacke aus und legte sie sich über Brust und Schultern. Den Kopf lehnte er gegen die Wand. Genau wie in der vergangenen Nacht fiel sein Blick vor dem Einschlafen auf seine Daumen. Sie hatten begonnen zu zucken. Vierter Tag. Der schlechte Seemann. Alle Toten und vielleicht Toten bekamen ihre Mäntel ausgehändigt. Sie waren in einer Küche. Die Mäntel hingen an Haken und Teddys Vater nahm seine alte Kapitänsjacke, schob die Hände durch die Ärmel und half danach Dolores in ihren Mantel. Dann sagte er zu Teddy: »Weißt du, was ich mir zu Weihnachten wünsche? Einen Dudelsack.« Und Teddy wusste, dass er damit Golfschläger und Golftasche meinte. »So wie Präsident Eisenhower, was?« sagte er. »Genau«, erwiderte sein Vater und reichte Chuck seinen schweren Mantel. Chuck zog ihn an. Es war ein schönes Stück. Vorkriegskaschmir. Chucks Narbe war verschwunden, aber er hatte noch immer diese zarten, geliehenen Hände. »Verabschiede dich von deiner Frau. Gib ihr einen Kuss auf die Wange«, sagte Chuck. Neben seiner Mutter stand Dolores. Teddy beugte sich vor und küsste sie auf die Wange. Dann sagte er: »Schatz, du bist ja ganz nass.«
»Ich bin knochentrocken«, sagte sie zu Teddys Vater.
»Wenn ich nur halb so alt wäre«, sagte Teddys Vater, »würde ich dich heiraten, Mädchen.« Alle waren pitschnass, selbst seine Mutter, sogar Chuck. Aus den Mänteln tropfte es auf den Boden. Chuck reichte Teddy drei Holzscheite.
»Für das Feuer!«
»Danke!« Teddy nahm sie entgegen und hatte sofort danach vergessen, wo er sie hingelegt hatte. Dolores kratzte sich den Bauch und sagte:
»Scheiß Kaninchen, wozu sollen die gut sein?«
Gladys und Rachel Solando kamen herein. Sie trugen keine Mäntel, sie trugen überhaupt nichts, und Gladys reichte eine Flasche mit Roggenwhisky über den Kopf von Teddys Mutter und umarmte dann Dolores. Eigentlich wäre Teddy eifersüchtig geworden, aber da kniete sich Rachel vor ihn, öffnete Teddys Hose und nahm sein Ding in den Mund, und Chuck, sein Vater und seine Mutter winkten ihm zum Abschied zu. Gladys und Dolores stolperten ins Schlafzimmer. Teddy hörte sie im Bett. Sie zogen sich aus, atmeten schwer. Alles war irgendwie richtig so, irgendwie wunderschön. Und Teddy zog Dolores hoch, hörte Rachel und Gladys im Schlafzimmer wie von Sinnen vögeln, küsste seine Frau, legte die Hand auf das Loch in ihrem Bauch und sie sagte:
»Danke«.
Und er drang von hinten in sie ein, stieß dabei die Holzscheite vom Küchentresen, während der Direktor und seine Leute sich am Roggenwhisky bedienten, den Gladys mitgebracht hatte. Der Direktor blinzelte Teddy ob seiner Technik anerkennend zu, hob das Glas und sagte zu seinen Leuten:
»Das ist ein weißer Nigger mit einem Riesending. Wenn ihr ihn seht, sofort schießen, verstanden? Keine Sekunde nachdenken. Wenn dieser Mann die Insel verlässt, dann sind wir geliefert, meine Herren.«
Teddy riss sich die Jacke von der Brust und kroch zur Höhlenöffnung. Der Direktor und seine Leute standen auf dem Felsgrat über ihm. Die Sonne war aufgegangen. Möwen kreischten. Teddy sah auf die Uhr. 8 Uhr.
»Keine Experimente«, sagte der Direktor. »Dieser Mann ist kampferfahren, kampferprobt, kampfgehärtet. Ihm wurde das purpurne Herz und das Eichenblatt am Bande verliehen. Auf Sizilien hat er 2 Männer mit bloßen Händen getötet.«
Teddy wusste, dass das in seiner Personalakte stand. Aber wie um alles in der Welt hatten sie seine Akte in die Finger bekommen? 3 Wärter ließen sich an Seilen an der kleineren Klippe hinunter. Teddy trat vom Vorsprung zurück und sah zu, wie sie zum Strand hinabstiegen. Einige Minuten später kletterten sie wieder hinauf. Teddy hörte einen von ihnen sagen:
»Da unten ist er nicht, Sir!«
Teddy lauschte eine Weile. Oben suchten sie die Umgebung von Felsgrat und Straße ab, dann entfernten sie sich. Teddy wartete eine geschlagene Stunde, ehe er die Höhle verließ. Er wollte sichergehen, dass keine Nachhut kam, und ließ der Suchmannschaft so viel Vorsprung, dass er nicht in sie hineinlaufen konnte. Als er die Straße erreicht hatte, war es 9:20. Er folgte ihr Richtung Westen. Dabei bemühte er sich nicht langsamer zu werden und trotzdem zu lauschen, ob sich vor oder hinter ihm Männer befanden. Trey hatte recht gehabt mit der Wettervorhersage. Es war höllisch heiß. Teddy zog die Jacke aus und legte sie über den Arm. Er lockerte seine Krawatte, zog sie über den Kopf und stopfte sie in die Tasche. Sein Mund war so trocken wie Steinsalz, die Augen juckten vom Schweiß. Er erinnerte sich an seinen Traum, in dem Chuck den Mantel angezogen hatte. Und das Bild traf ihn stärker als Ladys im Bett mit Dolores. Bevor Rachel und Ladys erschienen waren, waren alle im Traum tot gewesen. Außer Chuck. Aber er hatte seinen Mantel von denselben Haken genommen und war den anderen durch die Tür gefolgt. Die Symbolik war ernüchternd. Wenn sie sich Chuck auf dem Felsgrat geholt hatten, dann hatten sie ihn wahrscheinlich fortgeschafft, während Teddy vom Feld mit den Steinhaufen zurückkam. Und wer sich an Chuck herangeschlichen hatte, musste sehr geschickt sein, denn Chuck hatte nicht einmal einen Schrei von sich gegeben. Wie viel Macht musste man haben, um nicht nur einen, sondern zwei US Marshals verschwinden zu lassen? Enorm viel. Wenn sie beabsichtigten, Teddy in den Wahnsinn zu treiben, dann mussten sie mit Chuck etwas anderes im Sinn haben. Niemand würde ihnen abnehmen, dass zwei Marshals innerhalb von 2 Tagen den Verstand verlören. Also würde Chuck einen Unfall haben müssen. Am ehesten im Sturm. Wenn sie wirklich gerissen waren, und daran bestand kein Zweifel, dann würden sie so tun, als sei Chucks Tod der Auslöser gewesen, der Teddy auf die Straße ohne Wiederkehr befördert hatte. Die Strategie besaß eine unbestreitbare Logik. Aber wenn Teddy es nicht schaffte, die Insel zu verlassen, würde die Dienststelle die Geschichte niemals glauben. Und wenn sie noch so logisch klänge. Man würde ihm Kollegen hinterher schicken, um sich persönlich zu überzeugen. Und was würden die finden? Teddy betrachtete seine zitternden Handgelenke und Daumen. Es wurde schlimmer. Und trotz des Schlafs war er kein bisschen klarer im Kopf. Er fühlte sich benebelt, seine Zunge war schwer. Wenn die Drogen zu dem Zeitpunkt, da die Dienststelle Kollegen herschickte, seinen Körper bereits unter Kontrolle gebracht hatten, würde Teddy in seinen Bademantel sabbern und sich unkontrolliert einkoten. Dann wäre die Ashcliff-Wahrheit Wirklichkeit geworden. Er hörte die Schiffshupe, kraxelte auf einer Anhöhe und konnte verfolgen, wie die Fähre im Hafen drehte und langsam rückwärts auf den Anleger zufuhr. Teddy legte einen Schritt zu, und 10 Minuten später erschien die Rückfront von Corleys Tudor-Haus zwischen den Bäumen. Teddy verließ die Straße. Im Schutze des Waldes hörte er, wie die Männer die Fähre entluden. Kisten donnernd auf dem Kai landeten, metallene Transportkarren ratterten, Schritte über Holzbretter polterten. Er verbarg sich zwischen den Bäumen der ersten Reihe und sah unten am Anleger einige Pfleger und 2 Fährenlotsen, die sich gegen das Schiffsheck lehnten. Überall waren Wärter, Unmengen von Wärtern. Gewehrkolben auf die Hüfte gestützt, blickten sie in Richtung Wald, suchten die Bäume und das Gelände zwischen Hafen und Ashcliff ab. Nachdem die Pfleger die Fracht abgeladen hatten, zogen sie die Transportkarren über den Kai, doch die Wärter blieben an der Fähre. Ihre einzige Aufgabe bestand an diesem Morgen darin, zu verhindern, dass Teddy das Schiff erreichte. Teddy schlich sich zurück durch den Wald und kam vor Corleys Haus heraus. Im oberen Stockwerk waren Männer zu hören. Einer stand an einer schrägen Stelle auf dem Dach. Er hatte Teddy den Rücken zugekehrt. Rechts neben dem Haus stand das Auto im Carport. Ein Buick Roadmaster von 1947. Kastanienbraun mit weißen Lederpolstern. Ein Tag nach dem Hurricane bereits frisch gewachst und poliert. Dieses Fahrzeug wurde geliebt. Teddy öffnete die Fahrertür. Das Leder roch, als sei es nur einen Tag alt. Er schaute ins Handschuhfach, entdeckte mehrere Streichholzschachteln und steckte sie ein. Er holte seine Krawatte aus der Tasche, fand einen kleinen Stein und knotete das schmale Ende der Krawatte darum. Er hob das Nummernschild an und drehte den Tankdeckel ab. Dann schob er die Krawatte mit dem Stein durch den Stutzen in den Tank, bis nur noch das breite, geblümte Schlipsende heraushing. Teddy dachte daran, wie Dolores ihm die Krawatte geschenkt hatte, wie sie ihm damit, auf seinem Schoß sitzend, die Augen verbunden hatte. »Entschuldigung, mein Schatz«, flüsterte er,
Ich liebe die Krawatte, weil du sie mir geschenkt hast, aber eigentlich ist sie abgrundtief hässlich.«
Um Nachsicht bittend lächelte er zu ihr in den Himmel hinauf, zündete mit einem Streichholz ein ganzes Briefchen an und mit dem brennenden Briefchen die Krawatte. Dann rannte er um sein Leben. Als er den Wald erreichte, flog das Auto in die Luft. Männer schrien durcheinander. Teddy sah sich um. Durch die Bäume schossen die Flammen empor wie Kugeln, dann zersplitterten die Fenster mit schwächeren Explosionen wie Knallfrösche. Teddy durchquerte den Wald, rollte seine Jacke zusammen und versteckte sie unter Steinen. Wärter und Fährbesatzung liefen den Pfad hoch zu Corleys Haus. Teddy wusste, wenn er wirklich fliehen wollte, dann jetzt. Es blieb ihm keine Zeit zum Überlegen. Und das war auch gut so, denn wenn er auch nur kurz über seinen Plan nachsinnen würde, würde er ihn niemals ausführen. Er trat aus dem Wald und lief am Ufer entlang. Kurz vor dem Kai, wo ihn alle vom Haus Zurückkehrenden sehen konnten, stürzte er sich ins Wasser. Oh Gott, es war eiskalt. Teddy hatte gehofft, er sei von der Hitze ein wenig erwärmt worden, aber die Kälte zerriss ihn wie ein Stromschlag und drückte ihm die Luft aus der Lunge. Dennoch arbeitete er sich voran, unterdrückte den Gedanken an das, was mit ihm im Wasser war. Aale, Quallen, Krebse und vielleicht sogar Haie. Es war lächerlich, aber Teddy wusste, dass Haie Menschen normalerweise in einer Wassertiefe von 1 Meter angriffen, und genau da befand er sich nun. Das Wasser reichte ihm bis zur Hüfte. Dann wurde es tiefer. Von Corleys Haus klang Geschrei herüber. Teddy ignorierte das tobende Hämmern seines Herzens und tauchte unter. Vor ihm erschien der Kiel der Fähre, ein dicker schwarzer Streifen, der im grünen Wasser wippte. Teddy schwamm drauf zu und hielt sich fest. Dann zog er sich am Kiel entlang zum Bug, schob sich langsam auf die andere Seite und zwang sich, ganz langsam aufzutauchen und nur den Kopf aus dem Wasser zu heben. Die Sonne schien ihm ins Gesicht. Er atmete aus, sog den Sauerstoff ein und versuchte nicht daran zu denken, dass seine Beine dort unten in der Tiefe waren und irgendein Tier an ihnen vorbeischwamm. Die Beine sah, sich wunderte, was das wohl war, näher kam, um dran zu schnuppern. Die Leiter war da, wo er sie erwartet hatte, direkt vor ihm. Er umklammerte die dritte Sprosse. Die Männer liefen nun wieder zum Kai hinunter, er hörte die schweren Schritte auf den Planken. Dann rief der Direktor:
»Durchsucht das Schiff!«
»Sir, wir waren nur ganz kurz.«
»Sie haben Ihren Posten verlassen, und jetzt wollen Sie mit mir diskutieren?«
»Nein, Sir, Entschuldigung.«
Die Leiter sank ein wenig tiefer ins Wasser, weil mehrere Männer die Fähre bestiegen. Teddy hörte sie durch das Boot poltern, sie rissen Türen auf und verschoben Möbel. Wie eine Hand schob sich etwas zwischen Teddys Oberschenkel. Er biss die Zähne zusammen, umklammerte die Leiter noch fester und zwang sich an gar nichts zu denken, weil er sich nicht vorstellen wollte, wie dieses Etwas aussah. Es schwamm jedoch weiter, und Teddy stieß die Luft aus.
»Mein Wagen! Das Schwein hat meinen Wagen in die Luft gejagt!«
Das war Corleys Stimme, heiser und atemlos. Der Direktor sagte:
»Das reicht jetzt, Doktor. Wenn es diesem Mann gelingt, die Insel zu verlassen, er wird diese Insel nicht verlassen. Sie haben sich vorher bestimmt auch nicht vorstellen können, dass er Ihre Kutsche in einen Feuerball verwandelt. Wir brechen diesen Einsatz jetzt ab, damit unsere Verluste im Rahmen bleiben.«
»Ich habe zu hart gearbeitet, um jetzt das Handtuch zu werfen.«
Der Direktor erhob die Stimme.
»Wenn dieser Mann die Insel verlässt, dann sind wir am Ende.«
Corley brüllte ebenfalls los.
»Er wird die verfluchte Insel nicht verlassen!«
Eine geschlagene Minute lang sagte niemand ein Wort. Teddy hörte, wie sie auf dem Kai mit den Füßen scharrten.
»Gut, Doktor, aber die Fähre bleibt hier. Sie legt erst ab, wenn wir ihn gefunden haben.«
Teddy hing an der Leiter. Die Kälte stieg ihm in die Füße und brannte.
»Dafür wird man in Boston Erklärungen verlangen.«
Schritte oben auf dem Bug.
»Er ist nicht an Bord, Sir. Wir haben überall nachgeguckt.« »Wo ist er dann?« fragte der Direktor. »Irgendeine Idee?«
»Er will zum Leuchtturm.«
»Das habe ich auch schon vermutet.«
»Ich kümmere mich darum.«
Corleys Schritte hallten den Anleger entlang und verstummten, als er den Sand erreichte.
»Leuchtturm hin oder her?« sagte der Direktor zu seinen Leuten. »Die Fähre bleibt hier liegen. Nehmt dem Kapitän die Schlüssel ab und bringt sie mir.«
Teddy schwamm den Großteil der Strecke. Gegen 1 Uhr erblickte er den Leuchtturm. Ganz sicher war er nicht, da er die Uhr in seiner Jacke gelassen hatte, aber die Sonne stand ungefähr richtig. Vor der Steilklippe mit dem Leuchtturm ging er an Land. Er lehnte sich gegen einen Felsen und ließ sich von der Sonne bescheinen, bis das Zittern aufhörte und seine Haut nicht mehr blau war. Wenn Chuck da oben war, egal in welchem Zustand, würde Teddy ihn herausholen. Tot oder lebendig. Er würde ihn nicht im Stich lassen.
»Dann wirst du sterben.«
Das war Dolores' Stimme, und er wusste, dass sie recht hatte. Wenn er 2 Tage auf die Betsy Ross warten musste und Chuck nicht topfit und einsatzfähig war, würden sie es niemals schaffen. Man würde Jagd auf sie machen.
»Ich kann ihn nicht im Stich lassen«, sagte er zu Dolores. »Ich kann es nicht. Wenn ich ihn nicht finde, ist es was anderes, aber er ist mein Kollege.«
Teddy löste sich vom Felsen und folgte einem Pfad aus Sand und Muscheln, der sich durch das Seegras wand. Ihm kam der Gedanke, dass Corley sich mit seiner Einschätzung geirrt haben könnte, er sei selbstmordgefährdet. Es war eher ein Todeswunsch. Sicher, seit Jahren fiel ihm kein überzeugender Grund ein, weiterzuleben. Aber genauso wenig fiel ihm ein überzeugender Grund ein, zu sterben. Durch eigene Hand? Das war ihm selbst in den trostlosesten Nächten zu erbärmlich gewesen. Peinlich. Jämmerlich.
Aber wenn man...
Plötzlich stand der Wärter vor ihm, genauso überrascht von Teddy wie Teddy von ihm, der Hosenschlitz noch offen, das Gewehr über die Schulter geworfen. Zuerst wollte der Wärter seinen Hosenstall zumachen, überlegte es sich aber schnell anders. Schon hatte Teddy ihm mit der Handkante gegen den Adamsapfel geschlagen. Der Wärter griff sich an den Hals. Teddy bückte sich und trat ihm von hinten in die Beine. Der Wärter fiel auf den Rücken. Teddy richtete sich auf und trat ihm gegen das rechte Ohr. Der Mann verdrehte die Augen, sodass nur noch das Weiße zu sehen war. Die Kinnlade fiel hinunter. Teddy hockte sich neben ihn, zog ihm den Schulterriemen ab und zerrte das Gewehr unter ihm hervor. Der Mann atmete. Er hatte ihn also nicht umgebracht. Und jetzt hatte Teddy eine Waffe. Beim nächsten Wärter, der vor dem Zaun stand, machte er von ihr Gebrauch. Er entwaffnete ihn. Ein Junge, ein Kind noch. Und der Wärter fragte: »Werden Sie mich töten?« »Mensch, Junge, nein«, sagte Teddy und stieß ihm den Gewehrkolben gegen die Schläfe. Hinter dem Zaun stand eine Schlafbaracke. Teddy durchsuchte sie, fand Feldbetten und Tittenhefte, eine Kanne alten Kaffee und 2 Wärteruniformen an einem Haken an der Tür. Er verließ die Hütte, ging auf den Leuchtturm zu und stieß die Tür mit dem Gewehr auf. Das Erdgeschoss war lediglich ein modriger Raum aus Beton. Leer, abgesehen vom Schimmel an der Außenmauer und einer Wendeltreppe aus demselben Stein wie die Wände. Teddy stieg nach oben in den 1. Stock. Der Raum war genauso leer wie das Erdgeschoss. Da wusste er, dass es einen Keller geben musste. Ein ausgedehntes Gewölbe, das möglicherweise über Gänge mit dem Krankenhaus verbunden war. Denn bisher war dies hier, nun ja, lediglich ein Leuchtturm. Über ihm kratzte etwas. Er ging zur Treppe und stieg noch 1 Stockwerk höher. Vor einer schweren Eisentür blieb er stehen. Mit dem Gewehrlauf drückte er dagegen, wobei sie etwas nachgab. Wieder das kratzende Geräusch, dazu der Geruch von Zigarettenqualm. Teddy hörte den Ozean und spürte den Wind. Wenn der Direktor so schlau gewesen war, Wärter hinter dieser Tür zu postieren, dann war Teddy tot, sobald er sie aufdrückte.
»Lauf fort, mein Schatz!«
»Ich kann nicht.«
»Warum nicht?«
»Du, ich, Ladis, Chuck, Noyce, das arme Schwein, es läuft alles auf das hier hinaus. Entweder ist jetzt Schluss damit oder es ist Schluss mit mir.«
»Es waren seine Hände, Chucks Hände.« »Ist dir das nicht aufgefallen? Seine Hände, Teddy, sie passten nicht zu ihm.«
Teddy wusste, was sie meinte. Irgendetwas an Chucks Händen war wichtig, aber nicht so wichtig, als dass er auf dieser Wendeltreppe noch länger darüber nachgrübeln konnte. Teddy kauerte sich links neben den Rahmen. Den Gewehrkolben gegen die Brust gedrückt, stützte er sich mit der rechten Hand auf dem Boden ab und trat mit dem linken Fuß gegen die Tür. Sie schwang auf. Teddy ließ sich aufs Knie fallen, setzte das Gewehr an und zielte. Auf Corley. Er saß an einem Tisch mit dem Rücken zu einem kleinen viereckigen Fenster, das Meer blau-silbern hinter ihm. Der Geruch des Ozeans erfüllte das Zimmer. Die Brise fuhr Corley durch das Haar an den Schläfen. Corley war nicht erstaunt, er hatte keine Angst. Er tippte mit der Zigarette gegen den Aschenbecher vor sich und sagte: »Du bist ja ganz nass, Schatz.« An den Wänden hinter Corley waren mit zerknittertem Klebeband rosafarbene Bettlaken befestigt. Auf dem Tisch vor ihm lagen Aktenordner, Teddys Notizbuch, Laddes Aufnahmeformular und Teddys Jacke. Daneben stand ein Feldtelefon wie von der Armee. Auf dem Stuhl in der Ecke drehten sich die Bänder eines Tonbandgeräts. Ein kleines Mikrofon auf dem Gehäuse war in den Raum gerichtet. Vor Corley lag ein schwarzes, in Leder gebundenes Notizbuch. Er schrieb etwas hinein und sagte: »Setzen Sie sich.«
»Was haben Sie gesagt?«
»Ich habe gesagt, setzen Sie sich.«
»Nein, davor.«
»Sie wissen genau, was ich gesagt habe.« Teddy ließ das Gewehr sinken, hielt es jedoch weiterhin auf Corley gerichtet und trat ein. Corley schrieb weiter. »Es ist leer.«
»Was?«
»Das Gewehr. Es ist nicht geladen.« »Wie konnte Ihnen das entgehen, wo Sie doch so viel Erfahrung mit Waffen haben?« Teddy zog den Verschluss zurück und sah in die Kammer. Sie war leer. Um sicher zu gehen, zielte er auf die Wand links von sich und drückte ab. Doch war nichts weiter zu vernehmen als das metallische Klicken des Hahns.
»Stellen Sie es einfach in die Ecke«, sagte Corley.
Teddy legte das Gewehr auf den Boden, zog den Stuhl unter dem Tisch hervor, setzte sich aber nicht.
»Was ist hinter den Bettlaken?«
»Dazu kommen wir noch. Setzen Sie sich. Entspannen Sie sich. Hier.« Corley griff unter sich und holte ein dickes Handtuch hervor, das er Teddy über den Tisch zuwarf.
»Trocknen Sie sich erst mal ab. Sie erkälten sich noch.«
Teddy rubbelte sich übers Haar und zog das Hemd aus. Er knüllte es zusammen, warf es in die Ecke und frottierte seinen Oberkörper. Anschließend nahm er seine Jacke vom Tisch.
»Darf ich?«
Corley schaute auf.
»Ja, sicher. Bitte.«
Teddy zog die Jacke an und setzte sich. Corley schrieb weiter. Der Stift kratzte übers Papier.
»Wie schwer haben Sie die Wärter verletzt?«
»Nicht besonders schwer«, erwiderte Teddy. Corley nickte, legte den Stift ins Notizbuch und griff zum Feldtelefon. Er drehte an der Kurbel, um Strom zu erzeugen. Dann nahm er den Hörer aus dem Gehäuse, stellte den Schalter auf Senden und sprach in die Muschel.
»Ja, er ist hier. Dr. Sheehan soll erst einen Blick auf Ihre Leute werfen, dann schicken Sie ihn hoch.«
Corley legte auf.
»Aha, der geheimnisvolle Dr. Sheehan«, sagte Teddy.
Corley hob vielsagend die Augenbrauen.
»Ich rate mal, er ist heute Morgen mit der Fähre gekommen.«
Corley schüttelte den Kopf.
»Er war die ganze Zeit auf der Insel.«
»Und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie?« bemerkte Teddy. Corley streckte die Hände aus und zuckte leicht mit den Schultern.
»Er ist ein hervorragender Psychiater. Jung, aber äußerst vielversprechend. Wir haben uns das zusammen ausgedacht. Er und ich.«
Tja, nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade der 7. Fall unseres coolen Privatdetektivs Richard Diamond mit dem Titel »Die rote Rose«. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf.